Sehr geehrter Herr Premierminister Netanyahu, willkommen in Berlin. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihrem Besuch hier im Kanzleramt. Die Beziehungen zwischen unseren Ländern sind eng, sie sind vielfältig und vor allem sie sind einzigartig. Dass wir in Deutschland nach den unermesslichen Menschheitsverbrechen der Shoah sagen können, dass Deutschland und Israel Freunde sind, strategische Partner und Verbündete, das ist ein kostbares Geschenk. Es ist keinesfalls selbstverständlich. Dafür sind wir Israel sehr dankbar. Die Shoah ist ein Menschheitsverbrechen, eine Vergangenheit, die nie vergeht. Es war sehr berührend, dass Sie mich dazu eingeladen haben, vor unserem Gespräch heute Vormittag mit Ihnen den Gedenkort Gleis 17 am Bahnhof Grunewald zu besuchen. Aus dieser schrecklichen Vergangenheit, für die Deutschland die Verantwortung trägt, erwächst uns eine immerwährende Verpflichtung für die Zukunft. Mir und der gesamten Bundesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, jüdisches Leben in Deutschland zu stärken und zu fördern. Dazu gehört auch, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und sich jeder Form von Antisemitismus konsequent entgegenzustellen. Besonders wichtig ist es mir, die Bande zwischen jungen Israelis und jungen Deutschen zu stärken. Mir ist es ein Anliegen, den Austausch zwischen jungen Menschen aus Deutschland und Israel zu intensivieren und das deutsch-israelische Jugendwerk weiterzuentwickeln. Die einzigartige Verbindung zwischen Deutschland und Israel bedeutet auch, dass Deutschland zu seiner Verantwortung für die Sicherheit Israels steht. Die Sicherheit Israels ist für uns Staatsräson. Dafür steht diese Bundesregierung. Darauf kann Israel sich verlassen. In unserem heutigen Gespräch haben wir eine Reihe wichtiger Themen besprochen. Eines davon war das Nuklearprogramm Irans. Uns eint die Sorge darüber, dass Iran neue Schritte der Eskalation gegangen ist und eine sehr hohe Anreicherung von Uran betrieben hat. Wir sind uns mit Israel völlig einig. Israel darf keine Atomwaffen erlangen. Dieser gefährliche Konflikt muss entschärft werden. Darum hat eine diplomatische Lösung für uns oberste Priorität. Die Rolle Irans im Nahen und Mittleren Osten war ebenfalls Thema unseres Gesprächs. Teheran unterstützt nicht nur bewaffnete Gruppen in einigen Staaten der Region, sondern liefert auch Waffen an Russland, mit denen die Ukraine angegriffen wird. Wir fordern Iran auf, sein destruktives Treiben einzustellen. Die Gewalt des Regimes gegen seine eigenen Bürgerinnen und Bürger verurteilen wir scharf. Der brutale russische Überfall auf die Ukraine war, wie sollte es auch anders sein, ein weiteres wichtiges Thema für uns heute. Dieser eklatante Bruch des Völkerrechts ist und bleibt völlig inakzeptabel. Putin muss seinen Angriffskrieg beenden und Truppen aus der Ukraine zurückziehen. Für die Zusagen weiterer humanitärer Hilfe und anderweitiger Unterstützung für die Ukraine habe ich Premierminister Netanyahu gedankt. Deutschland, Europa, Israel, wir alle stehen fest an der Seite der Ukraine. In großer Sorge sind wir auch über den Nahostkonflikt und die jüngste Eskalation von Gewalt, die dort zu beobachten ist. Ich habe dem Premierminister meine Anteilnahme für die jüngsten Opfer von Terroranschlägen in Israel ausgedrückt. Wir sind bestürzt über diese blinde Gewalt. Hier muss mit der Konsequenz des Rechtsstaates begegnet werden, aber nicht mit ungezügelter Selbstjustiz. Sie kennen unsere grundsätzliche Haltung. Eine nachhaltige Lösung, die Israelis und Palästinensern ein Leben in Frieden und Sicherheit ermöglicht, kann nur in einer Zwei-Staaten-Lösung liegen. Beide Seiten müssen sie miteinander aushandeln. Deutschland ruft alle Seiten auf, von einseitigen Maßnahmen Abstand zu nehmen, die diesem Ziel zuwiderlaufen. Dazu gehört auch der Bau weiterer Siedlungen. Die Forderung an die palästinensische Führung ist klar. Sie muss ihrer Verantwortung für den Aufbau eines friedlichen und demokratischen Palästinas nachkommen. Premierminister Netanyahu hat mich auch über die Justizreform informiert, die seine Regierung vorhat und die ja gerade auch in Israel sehr kontrovers diskutiert wird. Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam und, das will ich nicht verhehlen, mit großer Sorge. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein hohes demokratisches Gut, darin sind wir uns einig. Es ist gut und es ist wertvoll, dass Staatspräsident Herzog mit einer Vielzahl gesellschaftlicher Akteure gesprochen hat, um einer weiteren Polarisierung in Israel entgegenzuwirken und den gesellschaftlichen Frieden Ihrem Land zu bewahren. Gestatten Sie mir hinzuzufügen, ich halte diese Suche nach einem möglichst breiten gesellschaftlichen Grundkonsens für richtig und wichtig. Wir wissen, Präsident Herzog hat gestern Abend auch konkrete Vorschläge unterbreitet zur Lösung der schwierigen Situation. Wir würden uns als Freunde Israels wünschen, dass auch über diesen Vorschlag das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Herr Premierminister, ich bedanke mich für Ihren Besuch hier in Deutschland und für die Gelegenheit, mit Ihnen so ausführlich sprechen zu können. Das war wichtig und wird unsere ohnehin guten Beziehungen zwischen unseren Ländern weiter verstärken.
Danke.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler Scholz, verehrte Gäste. Ich möchte meinen Dank zum Ausdruck bringen für dieses Treffen. Es war eine produktive Diskussion, die unsere starken Bindungen zwischen unseren beiden Ländern gestärkt hat. Die Freundschaft zwischen Israel und Deutschland gründet auf einer schmerzhaften Geschichte. Aber sie wird auch angetrieben durch gemeinsame Hoffnung für eine gemeinsame bessere Zukunft. Im Namen der Menschen, dem Volk und der Regierung Israels möchte ich unseren Dank zum Ausdruck bringen für Ihr Engagement für Israels Sicherheit. Ich möchte Ihnen auch danken für Ihren Einsatz gegen den Antisemitismus. Das sollte etwas sein, das nicht, das die ganze zivilisierte Welt betreffen sollte. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in den kommenden Jahren, um unsere wirtschaftlichen Beziehungen auszubauen. Israel und Deutschland sind führend in verschiedenen wirtschaftlichen Sektoren. Durch die Zusammenarbeit im Bereich der Technologie und Industrie können wir in eine bessere und wohlhabendere Zukunft blicken. Um diese bessere Zukunft zu bauen für unsere Völker, müssen wir zusammenarbeiten und gemeinsame Gefahren angehen. Und keine Gefahr ist größer oder erfüllt Israel mit größerer Sorge als das Nuklearprogramm Irans. Wir haben zusammen gesprochen, wie Deutschland und Israel zusammenarbeiten können, um dieses Unterfangen zu unterbinden. Das war ein Hauptthema unserer Diskussion. Denn der Iran ist ein Regime, das dazu aufruft, den einzigen jüdischen Staat zu zerstören. Wir haben heute auf dem Gleis gestanden, wo 6 Wochen vor dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes und der Eroberung Berlins Jüdinnen und Juden ins Konzentrationslager, ins Todeslager geschickt wurden. Wenn Sie so eine fanatische Ideologie haben, die das jüdische Volk von Angesicht der Erde zerstören und wegwischen will, dann haben wir keine andere Möglichkeit. Wir haben ein fanatisches Regime, das den jüdischen Staat mit 6 Millionen Juden zerstören will. Wir haben eine Verteidigung und Israel wird das tun, was wir tun müssen, um uns zu verteidigen. Wie ich dem Kanzler gesagt habe, das jüdische Volk wird keinen zweiten Holocaust zulassen. Der jüdische Staat wird alles Notwendige tun, um Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu erlangen. Punkt. Natürlich möchten wir das tun, in Zusammenarbeit mit der Unterstützung der zivilisierten Kräfte der Welt, den E3, den USA. Ich denke, wir müssen uns ganz stark dem Iran widersetzen und dafür sorgen, dass der Iran keine Atomwaffen produzieren kann. Sie sagen, Tod den USA, Tod Israel. Und das ist eine Gefahr für alle dazwischen, Deutschland, die Europäische Union. Wir müssen jetzt dagegen vorgehen. Wir müssen dem Iran kommunizieren, dass sie diese Schwelle nicht überschreiten dürfen, sonst wird es Konsequenzen geben. Aber Israel wird das tun, was nötig ist, um sich selbst zu verteidigen gegen diejenigen, die den jüdischen Staat auslöschen wollen. Wir werden uns auch den Terrorismus widersetzen. Diejenigen, die terroristische Aktivitäten verfolgen und Terroristen schicken, zahlen einen hohen Preis. Ich muss sagen, ich teile Ihre Sorge über die eskalierenden Spannungen in der Region, die den Terrorismus anfeuern. Wir tun unser Möglichstes und wir arbeiten auch mit unseren Nachbarn zusammen, um diese Eskalation zu verhindern und um das natürlich auf verantwortungsvolle Weise zu tun. Ich war lange in der Führung Israels. Ich habe für Sicherheit und Ruhe gesorgt über einen Zeitraum von vielen Jahren. Aber jetzt gibt es eine große Herausforderung, denn die Menschen versuchen, diesen Frieden zu zerstören und diese Ruhe zu stören. Wir versuchen, ihre Pläne zu unterbinden und für Sicherheit und Frieden zu sorgen und den Frieden und Sicherheit zu erhalten. Das wird herausfordernd sein. Zusätzlich zu den Sicherheitsherausforderungen haben wir auch über die Unterstützung Israels an die Ukraine gesprochen. Wir haben auch über den Verkauf von Luftverteidigung an Deutschland gesprochen. Ich denke, das ist ein Punkt von historischer Bedeutung. Vor 78 Jahren waren wir nichts. Wir waren vom Wind zerstreute Blätter. Wir wurden in die Konzentrationslager geschickt. Jetzt, weniger als 80 Jahre später, ist der Vertreter eines souveränen israelischen Staates hier und spricht mit dem Führer eines neuen Deutschlands, eines anderen Deutschlands, über Möglichkeiten, den Luftraum Deutschlands zu schützen. Israel hilft Deutschland, Deutschland hilft Israel. Und diese Sicherheitszusammenarbeit ist zweigleisig. Und ich denke, das unterstreicht die Verwandlung, die Entwicklung des jüdischen Staates. Wir haben auch darüber gesprochen, wie wir den Jugendaustausch fördern können zwischen unseren beiden Staaten. Und wir haben auch über die Möglichkeit von Regierungskonsultationen gesprochen. Wir haben keine Regierungskonsultation gehabt in den letzten 5 Jahren wegen der Pandemie und anderer Dinge. Wir möchten weitere Dinge voranbringen, wie zum Beispiel auch Deutschlands Teilhabe der wirtschaftlichen Projekte, der Abrahams Accords und anderer Projekte, die es geben wird. Und ich denke, die werden von Nutzen für die gesamte Welt sein. Ich möchte Ihnen versichern, Bundeskanzler Scholz, Israel ist eine liberale Demokratie und wir werden eine liberale Demokratie bleiben. Ich persönlich habe Israel in den letzten 16 Jahren geführt. Und wir werden Israel liberalisieren. Wie viele wissen, dass der Likud auch sich einsetzt für LGBTQ. Wir haben auch Abgeordnete dieser LGBTQI-Gemeinschaft angehören. Es gibt Kritik an dieser Justizreform. Es ist aber nicht, stimmt nicht. Israel hat eine unabhängige Justiz, aber viele sind der Meinung, dass sie zu mächtig ist. Eine unabhängige Justiz ist nicht eine allmächtige Justiz. Die Justizreform möchte diese drei Teile der Regierung ins Gleichgewicht bringen. Und wenn wir diese Reform durchgeführt haben, dann haben wir die gleiche Gewaltenteilung wie in anderen Ländern, in Ihrem Land auch. Ich denke, wir haben darüber gesprochen. Aber diese Aspekte der Reform, da gibt es vieles, was die Menschen nicht wissen. In den meisten Ländern, wie in Deutschland, werden Richter von gewählten Vertretern gewählt. Wie kann man sicherstellen, dass niemand, keine Seite die andere überstimmt? Die Anschuldigung, dass wir einen Bruch mit der Demokratie eingehen, stimmt nicht. Israel wird eine liberale Demokratie bleiben. Die Demokratie ist stark und lebendig, so wie sie auch heute noch ist. Wir werden nicht keinen Zentimeter davon abweichen. Ich möchte auch betonen, dass die Diskussionen mit dem Bundeskanzler extrem produktiv waren. Ich freue mich auf die Fortführung dieser Diskussion und ich möchte Sie ganz herzlich in Jerusalem begrüßen. Herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft und unsere Gespräche.
Hi, Lisa Berman from the
Herzlichen Dank von den Times of Israel. Bundeskanzler Scholz, Sie und andere Offizielle haben Ihre Sorge zur Justizsektorreform zum Ausdruck gebracht, nachdem der Premierminister den Rahmen des Präsidenten abgelehnt hat. Sind Sie zufrieden mit dieser Reaktion? Und Herr Premierminister, wir haben gesehen, dass die Hisbollah Israelis tötet. Das haben wir diese Woche gesehen. Glauben Sie, dass diese domestischen Rangeleien auch ein Zeichen für Schwäche sind? Wie können wir dafür sorgen, dass diese domestischen, innenpolitischen Spannungen aufhören?
Frage. Schönen Dank für Ihre Frage. Das Es ist in der Tat so, dass ich die Sorgen, die ich hier auch formuliert habe, auch in unserem Gespräch zum Ausdruck gebracht habe. Wir schauen genau hin, was dort sich entwickelt. Für uns ist ganz wichtig, dass es eine einvernehmliche Lösung gibt, die von allen Parteien, von einer großen Mehrheit in Israel getragen wird. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man erreichen kann, um einen Konsensus zu erzielen. Aber es ist jetzt nicht die Aufgabe eines deutschen Regierungschefs, in die konkreten Details der Innenpolitik Israels sich einzumischen. Wir können beobachten, wir können Fragen stellen und unsere Sorgen ausdrücken. Ansonsten darauf hoffen, dass es gelingt, etwas, was die Gesellschaft zusammenhält, zustande zu bringen. Und das ist auch meine Hoffnung, die ich habe. Das will ich ganz ausdrücklich sagen. Denn für uns ist Israels Demokratie ein ganz wichtiger Wertepartner. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder herausstellen, wenn wir mit anderen sprechen, die unsere unverbrüchliche Unterstützung für Israel in Frage stellen. Dann sagen wir, das ist ein Partner, dem wir verbunden sind aus Gründen der Geschichte, aber eben auch, weil wir Demokratien sind, Rechtsstaaten, in denen die Minderheiten sich vor den Mehrheiten nicht fürchten müssen.
I called Benito.
Ich habe oft dazu aufgerufen, Diskussionen zu führen mit der Opposition. Leider hat man sich geweigert. Man hat sich geweigert, auch nur eine Minute mit mir zu sprechen, um einen Konsens zu erreichen. Ich denke, das spiegelt die Tatsache wider, dass es keinen echten Wunsch gibt, diesen Konsens zu erreichen. In der Tat, es gibt den Wunsch, eine Krise herbeizuführen, vielleicht den Zusammenbruch der Regierung oder Neuwahlen anzustreben. Wenn das weitergeht, dann ist das bedauerlich, aber wir werden alles Notwendige, in unserer Meinung Notwendige tun, um dieses Ungleichgewicht zu korrigieren, dieses Ungleichgewicht, das wir haben zwischen den einzelnen Gewalten in der Regierung und hoffen, dass das dann akzeptiert wird als die beste Lösung für Israel. Das auch übereinstimmt mit meinen Prinzipien, nämlich Israel eine liberale Demokratie als liberale Demokratie zu bewahren. Auch wenn ich nicht direkt intervenieren kann, wenn ich gefragt werde, und ich bin mir sicher, dass ich gefragt werde, würde ich die Veränderungen unterstützen, die zwei Dinge erreichen. Ein Gleichgewicht in der Art und Weise, wie wir Richter auswählen. Heute werden in Israel, haben die Israel-Richter ein Veto, was die Auswahl von anderen Richtern betrifft. Das gibt es nicht in den meisten anderen Demokratien. Das sollte es nicht geben in Israel. Es gibt eine Art und Weise, ein Gleichgewicht herzustellen über die Art und Weise, wie Richter ausgewählt werden, aber nicht, um da gleichzeitig nicht zuzulassen, dass eine Seite dominiert. Also ich unterstütze das. Und zweitens, ich denke, man müsste die Frage man möchte ein Gleichgewicht erhalten, aber es darf nicht dazu führen, dass es zu anderen Ungleichgewichten führt. Wenn man keinen Partner hat, dann werden wir die beste Lösung finden. Aber die Antwort auf Ihre Frage ist, wir brauchen einen breiten Konsens, einen breitestmöglichen Konsens. Ich bedauere sehr, dass die Opposition sich geweigert hat, mit uns zu sprechen. Also wir versuchen, die beste Lösung herbeizuführen. Next question.
Herr Ministerpräsident, eine Frage. Ich muss nochmal auf die Justizreform zu sprechen kommen, weil es schon hier zwei Welten gibt, die präsentiert werden. Also Sie haben das eben so beschrieben, dass Sie eine liberale Demokratie bewahren wollen. Der Bundeskanzler hat darauf hingewiesen, dass ja selbst der Präsident in Israel Sie aufgefordert hat, das Justizgesetz, was umstritten ist, zurückzunehmen. Deswegen nochmal die Frage, wie weit wollen Sie gehen? Es gibt Warnungen vor einem Bürgerkrieg in Ihrem Land. Wären Sie bereit, Sie haben eben gesagt, Sie wollen keinen Zentimeter weichen, das wirklich so weit zu treiben? Und Herr Bundeskanzler, an Sie die Frage, gilt eigentlich unkonditioniert, dass Israel immer zur deutschen Staatsräson gehört, auch wenn es, wie Kritiker sagen, jetzt die demokratischen Grundlagen abschafft? Die Opposition spricht sogar von einem Gang in die Diktatur. Gilt die Staatsräson unkonditioniert oder nicht?
Israel ist
Israel wird demokratische Prinzipien nicht abschaffen. Wenn das das bedeutet, dass Richter nicht Richter wählen, dann führt folgt Deutschland auch nicht demokratischen Prinzipien, weil Richter in Deutschland ja auch keine Vetomacht haben. Das ist absurd. Man kann einen Slogan aussprechen und Israel wird immer beschuldigt, man sagt, ich sei ein Potentat, der die Demokratie abschafft. Also es würde nicht viel Zeit brauchen, dass es einfach, um zu erkennen, dass das absurd ist. Also Israels Werte werden im Laufe der Zeit auf den Test gestellt, auf die Prüfung gestellt. Und wir werden die demokratischen Normen einhalten, wie sie auch in anderen Demokratien eingehalten werden. Wir versuchen nicht, Israels Demokratie zu verändern. Wir wollen es in Einklang bringen mit dem, was akzeptabel ist, in allen anderen westlichen Demokratien auch. Wir wollen nicht dies oder jene Reform herauspicken, um Israel illiberal zu machen, aber wir wollen es näher an den Bürgerinnen und Bürgern machen und repräsentativer zu machen und die Meinungen der Gesellschaft abzubilden. Wir wollen keine das ist die Natur der Demokratie. Wir wollen Mehrheits- und Minderheitenrechte stärken. Und der einzige Weg, ist, das zu erreichen, ist, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen der Judikative, der Legislative und der Exekutive. Und in Israel ist diese Balance im Ungleichgewicht, das wird nicht die Demokratie behindern, sondern stärken. Es wird nicht die unabhängige Justiz behindern, sondern stärken. Es wird nicht nur individuelle Grundrechte schwächen, sondern stärken. Das habe ich alles mit dem Bundeskanzler besprochen. Und wenn Sie möchten, können wir dies noch länger ausführen. Aber ich möchte, dass Sie verstehen, dass mich das antreiben. Ich möchte die Wirtschaft liberalisieren und ich kann nur gegen diese Anschuldigen vorgehen, dadurch, dass das Ergebnis den Test der Zeit besteht. Israel wird Israel liberaler werden oder unfreier. Wir werden Menschenrechte, Frauenrechte stärken, Rechte von Minderheiten wie der LGBTQI-Community. Israel wird eine liberale Gesellschaft bleiben.
So. Erstmal ist mir wichtig zu sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist gut, dass wir uns dazu verabredet haben, hier jetzt vor allen anderen. Zum Zweiten, unser Wunsch ist, dass unser Wertepartner Israel eine liberale Demokratie bleibt. Übrigens, um sich dazu zu bekennen, ist es auch wichtig, das Wort auszusprechen. Das haben wir gehört und das finde ich sehr wichtig. Es gibt ja durchaus einige, die meinen, das sei keine richtige Sache, aber Demokratie ist eben nicht nur die Mehrheitsherrschaft, sondern es ist auch die Sicherheit derjenigen, die vielleicht auch für immer eine Minderheit sind, aus verschiedenen Gründen und manchmal eben auch aus politischen, sich davor nicht fürchten müssen. Und das, glaube ich, ist etwas, was ein Anliegen ist, das wir haben. Insofern werden wir sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt, aber ich will meine Zuversicht da keineswegs zurückhalten. Ich glaube, das wird schon gelingen. Das ist auch mein Wunsch. Die Sicherheit Israels ist unsere Staatsräson, selbstverständlich.
Kanzler Scholz, we know that Iran.
Kanzler Scholz, wir wissen, dass Iran Uran angereichert hat auf 84%. Und wir wissen, dass der Iran Waffen an Russland liefert. Werden Sie Druck ausüben, dass Sanktionen wieder auferlegt werden? Und werden Sie die Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen? Und auch, wie wird Deutschland reagieren, wenn Israel entscheidet, sich selbst zu verteidigen und das Atomprogramm Irans angreift? Und eine weitere Frage an Sie, Premierminister Netanyahu, es gibt leider keine hebräische Verdolmetschung. Ich werde meine Frage auf Englisch stellen. Es gibt Kritik, viel Kritik am Angebot des und dem Vorschlag des Präsidenten. Meine Frage ist also, werden Sie die Reformen weiterführen wie geplant oder stehen diese Reformen noch zur Debatte?
Die an mich gerichtet ist, schönen Dank dafür. In der Tat, die Anreicherung von Uran im Iran ist eine wirkliche Bedrohung. Das ist der Grund, warum wir seit vielen Jahren uns bemühen zu verhindern, dass der Iran tatsächlich in der Lage ist, eine Atombombe herzustellen und sie auch zu transportieren. Denn das wäre eine große Gefahr für den Frieden, nicht nur in der Region, sondern für die ganze Welt. Und deshalb sind alle die Bemühungen, die wir in den letzten Jahren unternommen haben, darauf gerichtet, das zu verhindern. Wir sind auch weiter dabei zu sagen, dies darf nicht geschehen. Übrigens auch mit sehr klaren Botschaften an die iranische Regierung und all diejenigen, die dort Verantwortung tragen. Und das werden wir auch so weitermachen. Unsere Hoffnung ist, dass wir es am Ende schaffen, mit einer diplomatischen Lösung genau das zu verhindern, nämlich dass die Fähigkeit entsteht, eine Atombombe zu haben und sie auch transportieren zu können. Und das ist für den Frieden wichtig und daran werden wir auch weiter arbeiten. Was die Frage der Listung betrifft, handelt es sich um eine, wie man weiß, sehr komplizierte Frage. In der EU wird das auch rechtlich diskutiert. Die Voraussetzungen dafür sind nicht ganz einfach.
Es gibt leider keine hebräische Verdolmetschung.
Ja, beim Kara יש ניסיון מכוון לפעול נגד הממשלה כדי להוביל לבחירות. ועל כן גם לא היה סירוב מוחלט לשבת איתנו ולדון על ההצעות השונות. עכשיו, מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה האיזון בין שלטון הרוב לזכויות הפרט. והאיזון הזה מבוסס על האיזון בין שלוש רשויות. הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. וכל אחת מאזנת את השנייה. האיזון הזה הופר בישראל ב-30 השנים האחרונות, ובית המשפט לקח על עצמו את הסמכויות מרשויות אחרות. מה שהרפורמה שלנו נועדה לעשות זה להחזיר את האיזון. אני מנוע מלהיכנס לפרטי פרטים. אני מבטיח לכם שאני אתמוך באיזון שנראה לי מאוזן. איך נביא את האיזון המאוזן? אני בטוח שהרפורמה בסופו של דבר רק תחזק את הדמוקרטיה, את הכלכלה, את זכויות הפרט ואת חופש הפרט. עכשיו אני אתן דוגמה אחת על ויכוח מרכזי שאנשים לא מבינים אותו. ויכוח מרכזי הוא על הוועדה לבחירת שופטים. בשיטה הקיימת בישראל יש לשופטים וטו הלכה למעשה על בחירת שופטים. באופן מעשי בדרך כלל היה להם גם רוב. היה להם גם רוב. עכשיו בכל הדמוקרטיות בעולם, למשל כאן בגרמניה, או בצרפת, או בארצות הברית, אין לשופטים וטו על בחירת שופטים. ובדרך כלל מי שמחליט, ומחליט לבד, זה הפוליטיקאים, האנשים הנבחרים. בארץ מציירים את זה כקץ הדמוקרטיה, כאסון. זה מה שמקובל ברוב הדמוקרטיות. יש שאלה, איך בדיוק הפוליטיקאים החליטו? באיזה איזון, באיזה מהלך? אבל עצם העיקרון, כן, שפוליטיקאים הם אלה שבוחרים שופטים, יכול להיות לפעמים בהתערבות, במעורבות מסוימת של השופטים, הדבר הזה קיים ברוב מדינות העולם, ובארץ זה מצויר כאסון. אם זה אסון, אז אין דמוקרטיות גם בצרפת גרמניה וגם בישראל. בישראל צריך להבין את ההבדל בין בית משפט עצמאי לבית משפט כל יכול. בישראל קיים דבר שכמעט לא קיים בשום דמוקרטיה. בית המשפט יכול לפסול החלטות של הממשלה, של הפרלמנט, מינויים בממשלה, בלי שום הסבר, רק בגלל שהוא טוען שהם בלתי סבירים. זה לא קיים. אז איך עושים את האיזון? האיזון הזה הייתי רוצה לעשות בהסכמה. הייתי רוצה לעשות אותו בהבנה, בהידברות. לצערי זה לא קיים. ולצערי גם המתווה שהציג הנשיא היה מאוד לא מאוזן. הוא בעצם השאיר את המצב הקיים. לפעמים אפילו הראה אותו. ולצערי לא נתן לנו את הבסיס להתקדם לשינוי אחראי, מתון ומאוזן כדי להחזיר את האיזון הראוי בין הרשויות. אני אחזור לארץ, אני אדבר עם חבריי, אנחנו נתייעץ, ונגיע למסקנה איך להתקדם. כנראה שאין לנו, לא יהיה לנו שותף מהאופוזיציה, לפחות לא בשלב הזה, אבל אנחנו נמצא את הדרך לעשות הדבר שהוא הטוב ביותר, האחראי ביותר והמאוזן ביותר כדי לשמור על המדינה שלנו ועל הדמוקרטיה שלנו. תודה רבה.
Vielen Dank, Prime Minister.
Herr Premierminister, ich habe zwei Fragen zu Verteidigungsthemen. Sie haben bereits über Arrow 3 gesprochen. Wie weit sind die Verhandlungen gediehen? Wann erwarten Sie eine Einigung? Über welches Volumen sprechen wir? Und zweitens, stehen Sie bei der israelischen Entscheidung, keine Waffen an die Ukraine zu schicken.
Dann gefördert. Bei den U-Booten waren es dreistellige Millionenbeträge. Werden Sie bei dieser Rüstungsförderung bleiben, egal welche Regierung in Israel regiert und wie sich das Staatssystem dort weiterentwickelt? Und eine zweite Frage, wenn Sie erlauben, aus aktuellem Anlass. Sie haben hier vor zwei Tagen nach den Bankencrashs in den USA gesagt, die deutschen Anleger müssten sich keine Sorgen machen. Jetzt kommen die Einschläge näher. Es hat eine Notenbankintervention größeren Umfangs in der Schweiz gegeben. Bleiben Sie bei dieser Aussage, dass sich die deutschen Anleger keine Sorgen machen müssen?
Chancellor Scholz.
Der Bundeskanzler und ich haben über den Kauf von Arrow 3 gesprochen. Das sind ganz hervorragende Systeme. Wir haben natürlich ein Interesse daran, sie zu verkaufen. Deutschland hat auch ein Interesse daran, Arrow 3 zu kaufen. Wir haben darüber gesprochen, wie es weitergeht. Wir sind zum gegenwärtigen Punkt nicht in der Lage, spezifisch zu antworten. Aber ich kann so viel sagen, dass wir uns auf einen Weg geeinigt haben. Und wir wollen so schnell wie möglich auf diesen Weg beschreiten. Was die Ukraine angeht, wir unterstützen der Ukraine nicht nur mit humanitären Mitteln, aber wir leisten auch Hilfe bei der Zivilverteidigung, Frühwarnsysteme. Israel hat Fähigkeiten entwickelt, die sehr fortschrittlich sind, dafür zu sorgen, dass nicht ganze Regionen in den Luftschutzbunker gehen müssen, sondern dass besser ausgewertet werden kann, wo die Raketen einschlagen. Es gibt Warnungen auf Mobiltelefonen in Teilen der Stadt, einer ganzen Stadt, aber man muss nicht das ganze Land mobilisieren dazu. Also wir leisten auch in anderen Bereichen Unterstützung. Also ich muss ganz offen sagen, wir haben eine komplexe Situation. Israelische Piloten und russische Piloten fliegen in unmittelbarer Nachbarschaft in der Nähe des syrischen Luftraums. Wir wollten verhindern, dass es eine dritte Front gibt. Es gibt eine in Libanon, in Gaza, und dann sollte es eine dritte Front geben mit schiitischen Milizen an unseren nördlichen Grenzen, also über die Grenze hinaus in Syrien. Und um das zu vermeiden, haben wir unsere Luftmacht genutzt, um das zu verhindern. Da gab es eine Einigung mit der russischen Luftwaffe, der russischen Armee, der russischen Regierung. Und wir haben uns geeinigt, dass wir nicht unsere jeweiligen Flugzeuge abschießen würden. Und das ist eine Situation, die die europäischen Länder nicht haben. Wir haben diese Situation, ich sage das ganz offen. Da gibt es komplexe Erwägungen, komplexer, aber innerhalb dieser Einschränkungen versuchen wir, humanitäre Unterstützung zu leisten und Verteidigungsunterstützung zu leisten, und das passiert in diesem Moment.
Die Frage will ich sehr klar beantworten. Erstmal freuen wir uns darüber, dass wir unsere Verteidigungszusammenarbeit weiter ausbauen können. Das gilt natürlich in diesem Fall jetzt für die Lieferung von Waffen aus Israel, und dass die Möglichkeit mit dem Luftverteidigungssystem, das wir etablieren wollen mit Arrow 3, besteht, ist ein ganz, ganz großer Fortschritt. Sie wissen, dass wir in ganz kurzer Zeit für Deutschland, aber auch für andere in Europa verschiedene Schichten schaffen wollen, mit denen wir Sicherheit gegen Angriffe aus der Luft schaffen wollen. Ein weitreichendes System, Arrow 3, weniger weitreichende Systeme. Dazu zählt auch das jetzt in der Ukraine so erfolgreiche Iris-T. Und natürlich dann auch Sachen, die Ähnliches können wie heute der Flakpanzer Gepard in der Ukraine. Das ist das, was wir insgesamt entwickeln. Und da spielt diese Kooperation eine Rolle. Und für die Zukunft ist klar, dass wir unsere militärische Zusammenarbeit, unsere Verteidigungszusammenarbeit auch insofern weiter fortsetzen, dass wir auch weiter Waffen nach Israel liefern werden. Ach so, Entschuldigung. Es gilt die gleiche Aussage, wie ich sie schon getroffen habe. Und im Übrigen ist es ja so, dass man richtig sieht, dass viel passiert ist seit der letzten großen Finanzkrise. Nicht nur mit lauter Regulierung, die dazu geführt haben, dass wir viele Banken verpflichtet haben, viel mehr Eigenkapital vorzuhalten, viel mehr Sicherheiten zu gewährleisten, bestimmte riskante Investitionen nicht zu tätigen, sondern eben auch, indem unsere Aufsichtsbehörden in der Lage sind, schnell, strikt und entschlossen zu handeln. Wir haben gesehen, die USA haben das getan, das ist in Großbritannien geschehen. Auch in der Schweiz sind jetzt schnell Maßnahmen ergriffen worden. Und das schafft die Sicherheit, auf die alle Bürgerinnen und Bürger auch hierzulande vertrauen können.